Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Zahlen sind nicht besonders hoch. Nur gut 20% der geflüchteten Ukrainer in Deutschland arbeiten. Ganz anders sieht das in Polen aus. Was läuft dort besser? Es ist nicht lange her, dass die Ukraine und Moldau den EU-Beitritt beantragt haben. Heute beginnen nun die Beitrittsgespräche. Wir klären, was davon zu erwarten ist. Und am Ende der Sendung schauen wir auf Klaus Johannes. Wer ist der Mann, der bisher Rumäniens Präsident war, NATO-Chef werden wollte und jetzt eventuell nach neuen Top-Jobs in der EU strebt? Seit Tagen, vielleicht auch Wochen schon, wird in Deutschland intensiv diskutiert über das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine. Im Kern geht es um die Frage, ob das Bürgergeld falsche Anreize setzt, also ob die gut 500 Euro pro Person, die man monatlich erhalten kann, ob die verhindern, dass man arbeiten geht. Hintergrund ist die Beschäftigungsquote unter erwerbsfähigen ukrainischen Geflüchteten hier. Das sind rund 700.000 Menschen. Diese Quote liegt nur bei gut 20%. In anderen Ländern wie in Polen, die ähnlich viele Ukrainer aufgenommen haben, sieht das besser aus. Hier arbeiten 65% der Geflüchteten. Und dazu gehört auch Irina Lisowska. Sie ist Ärztin, fährt in Warschau aber erstmal Taxi. Sie mag ihren Job, wie sie vor kurzem der ARD erzählte, auch weil die Gespräche mit den Fahrgästen helfen, die neue Sprache zu lernen.
Ich muss Polnisch lernen. Das motiviert mich. Und je mehr ich Polnisch spreche, desto mehr gefällt es mir.
Wie gut die Integration ukrainischer Geflüchteter in Polen klappt, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Warschau, mit Peter Sawicki. Schauen wir erstmal auf die Zahlen. Rund 65% der geflüchteten Ukrainer in Polen sind in Arbeit. Ich habe es eben erwähnt. Was machen die so für Jobs?
Also um mal ein paar positive Beispiele zu nennen, man sieht zum Beispiel immer wieder, dass es sind ja überwiegend ukrainische Frauen, die hier untergekommen sind in Polen, die auch hier arbeiten in großer Zahl, sie haben die Statistik genannt, dass die oft bei Hilfsorganisationen eingestellt sind, bei ukrainischen Hilfsorganisationen immer wieder, das können zum Beispiel Psychologinnen sein, die dann, weil ja der Bedarf hier auch nach wie vor hoch ist, zum Beispiel für die Geflüchteten, dass diese Frauen dann ihre Qualifikation dann weiter nutzen können. Aber das ist eher die Ausnahme, muss man sagen. Zumeist sind es Jobs in den Bereichen zum Beispiel Gastronomie, Handel, Bürotätigkeiten können das sein oder auch in der Reinigung.
Fehlende Kinderbetreuung und fehlende berufliche Anerkennung, die Sprachbarriere, vielleicht manchmal auch der Unwillen zu arbeiten. Das sind Probleme, die hier in Deutschland immer wieder genannt werden bei der Jobeingliederung. Gibt es diese Probleme in Polen nicht, denn die Quote ist ja recht gut.
Ja, zu diesen Themen gibt es zum Beispiel eine Untersuchung eines Meinungsforschungsinstituts von Ende vergangenen Jahres und auch eine aktuelle Studie des polnischen Wirtschaftsinstituts. Und demnach gibt es zum Beispiel den Aspekt der Sprache. Da ist die Barriere, man kann sagen, auf natürliche Weise geringer als in Deutschland. Polnisch und Ukrainisch sind sich relativ ähnlich. Zumindest gibt es da deutliche Überschneidungen, mehr als mit dem Deutschen. Insofern ist die Sprachproblematik hier geringer. Was die Bürokratie angeht, da gibt es vielleicht einen entscheidenden Unterschied zu Deutschland. Gemäß diesen Untersuchungen ist nämlich der Einstieg in die Berufswelt für Ukrainerinnen in Polen, das ist eben eine Untersuchung, die die Entwicklungen seit Beginn der Invasion Russland untersucht hat. Also der Einstieg ist leichter gewesen für Ukrainerinnen in Polen oder eben nicht allzu schwierig. Anders sieht es aus, wenn man hier eine langfristige Karriere sich aufbauen möchte, die auch entsprechend der eigenen Qualifikation möglichst ablaufen soll. Also für hoch ausgebildete Ukrainerinnen ist es eben dann doch schwieriger, zum Beispiel, weil dann die Sprachanforderungen auch höher sind in den hochbezahlten, hochqualifizierten Jobs in Polen. Vielleicht noch ein Satz zum Begriff Unwille. Da muss man sicherlich vorsichtig sein, wenn man so einen Begriff wählt, also Unwille zur Arbeit. Denn wenn Menschen, die geflohen sind, auch ukrainische Frauen, dann nicht arbeiten erst einmal, sich nicht für einen Job, um einen Job beworben haben, liegt das häufig auch daran, dass diese Menschen psychisch unfähig sind oder nicht in der Lage sind, wegen Kriegstraumata überhaupt zu arbeiten. Und eine andere Frage, das haben Sie auch gerade angesprochen, ist der Aspekt der Kinderbetreuung. Auch das ist ja nicht immer allzu gut ausgeprägt.
Das Bürgergeld, ich habe es erwähnt, liegt hier bei gut 500 Euro pro Person oder pro alleinstehender Person und Monat. Öfters zu hören ist hier, das sei zu hoch, das sei eine Arbeitsbremse. In Polen gibt es auch finanzielle Unterstützung vom Staat, aber die ist geringer. Ist das auch ein Grund für mehr arbeitende Menschen?
Es gibt Statistiken und auch Untersuchungen, die zeigen, dass es eine zweifelhafte These ist. Also dieser These, dass das Bürgergeld ein Anreiz sei, nicht zu arbeiten. Denn es gibt Statistiken, europäische Statistiken, die zeigen, dass Deutschland zwar in absoluten Zahlen die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen hat, aber eben Länder wie Polen, auch die Slowakei, auch die baltischen Staaten haben im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nach wie vor deutlich mehr Geflüchtete aus der Ukraine im eigenen Land und das eben, obwohl es geringere Sozialleistungen gibt. Und es hat außerdem eine Studie unter anderem der Universität Warschau gegeben. Die hatten Menschen, die in Polen oder ukrainische Menschen, die nach Polen geflohen waren, die dann weiter nach Deutschland gezogen sind, gefragt, worin denn die Motive bestanden, weiter nach Deutschland zu ziehen. Und da war ein Motiv, das genannt wurde, das waren bessere Verdienstmöglichkeiten, die man sich in Deutschland erhofft hat. Also eben dann in der Aussicht, einen Job zu bekommen. Sozialleistungen wurden da zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt.
Gibt es denn ähnliche Debatten in Polen? Sie leben ja nun in Warschau und kriegen das mit. Gibt es ähnliche Debatten in Polen wie hier in Deutschland? Also dass die Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine in Frage gestellt wird, dass gar überlegt wird, wie es jetzt Alexander Dobrindt von der CSU gemacht hat, diese Menschen zurückzuschicken. Gibt es das auch bei Ihnen im Land?
Also letzteres überhaupt nicht. Das kommt hier überhaupt nicht vor. Auf diese Idee würde in der Regierung auch zum Beispiel niemand kommen, auch keine ernstzunehmende Oppositionspartei. Im Wahlkampf 2023 hatte die Rechtsaußen, man kann auch sagen in Teilen rechtsextreme Partei, Konfederatia, damit geworben, durchaus auch mit Agitation gegenüber ukrainischen Geflüchteten, gegenüber der Sozialhilfe, die es teilweise ja auch gibt für diese Menschen, unter dem Motto keine Ukrainisierung Polens, also sozusagen keine kulturelle Unterwanderung Polens durch die Ukraine. Die Partei hat eine gewisse Unterstützung, aber mehrheitlich wird dieser Slogan nicht geteilt. Anders sieht es wiederum aus, dass es dann eine andere Akzentsetzung in Polen, wenn man so möchte, mit Blick auf ukrainische Agrarprodukte. Also in Polen gab es massive Proteste von Landwirten und das hat dann unter anderem eben zu dieser scharfen Rhetorik gegen ukrainische Produkte im Hinblick auf die Ukraine als eine mögliche wirtschaftliche Konkurrenz geführt. Das hat die Stimmung hier durchaus etwas angeheizt. Hinzu kommt auch eine durchaus scharfe Rhetorik auch in Reihen der Regierung gegenüber ukrainischen Männern, die eben keinen Kriegsdienst leisten, die in die Heimat zurückkehren wollen. Deswegen, das ist aber ein gesondertes Thema, das hat weniger mit den geflüchteten Frauen zu tun, die dann arbeiten oder aus verschiedenen Gründen eben nicht arbeiten.
Informationen von Peter Sawicki waren das aus Warschau. Besten Dank dafür. Es ist im politischen Kalender Europas nur ein Termin von vielen, aber einer mit großer Symbolkraft. Heute beginnen die EU-Beitrittsgespräche mit Moldau und der Ukraine, gut 2 Jahre nachdem beide Länder den Mitgliedsantrag gestellt haben. Die Reaktionen bei den Aspiranten sind auch entsprechend positiv. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, dass ab heute der europäische Traum seiner Landsleute wahr werde. Und Moldaus Präsidentin Sandu sprach davon, dass die EU-Mitgliedschaft der Weg zu Frieden und Wohlstand sei. Aber dennoch, bis zur Vollmitgliedschaft ist es noch weit. Es gibt viele rechtliche Hürden auszuräumen. Peter Kapern, Sie sind unser EU-Korrespondent und verfolgen diesen Prozess. Was passiert denn da heute in Luxemburg, wo diese Verhandlungen oder Gespräche offiziell losgehen? Welche konkreten ersten Schritte sind zu erwarten?
Also es wird heute Nachmittag 2 Regierungskonferenzen geben, für jedes Land eine. Die für die Ukraine beginnt um 15.30 Uhr, die für Moldau um 18 Uhr. Die Regierungskonferenz ist ein Gremium, das in den EU-Verträgen vorgesehen ist und das immer dann tätig wird, wenn es um etwa Vertragsänderungen oder Erweiterungsthemen geht. De facto wird das einfach die Ratsformation der Europaminister der Mitgliedstaaten sein und die legen den Moldauer Vertretern und den Vertretern der Ukraine heute den sogenannten Verhandlungsrahmen vor. Der Verhandlungsrahmen ist gewissermaßen das Gebiet, das die Mitgliedstaaten abgesteckt haben und in dem sich dann die Unterhändler der EU-Kommission bewegen müssen bei diesen jahrelangen Verhandlungen, die die Kommissionsbeamten da mit den Gegenübern aus der Ukraine und Moldawien führen. Was da drin steht, kann ich noch nicht sagen, weil die dann erst zu Beginn dieser Regierungskonferenzen veröffentlicht werden. Aber es geht beispielsweise um Zeitpläne, es geht um Erkenntnisse, die man aus zurückliegenden Erweiterungsprozessen gezogen hat und die vorgeben, dass man nun die Erweiterungsgespräche mit der Ukraine und Moldawien besser gestalten will, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Was für Themen müssen denn konkret besprochen und geklärt werden? Vielleicht können Sie mal einige Beispiele nennen.
Naja, ich bleibe noch mal ein wenig bei den Abläufen. Das Erste, was nach dieser Regierungskonferenz, die heute stattfindet, ansteht, das ist das sogenannte Screening. Dabei wird das gesamte Europarecht, das in 35 sogenannte Kapitel aufgeteilt ist, neben das Recht, den Rechtsbestand der Ukraine und Moldawiens gelegt und es wird geschaut, wo gibt es da schon Übereinstimmungen und wo muss es Reformen geben? Wo müssen die beiden Länder EU-Recht übernehmen? Wo müssen sie Institutionen reformieren und dergleichen mehr? Dieser Prozess dauert in der Regel ein Jahr. In diesem Falle könnte es aber, weil es schon so intensive Vorbereitungen gegeben hat, etwas kürzer sein, so haben es gestern Kommissionsbeamte gesagt. Und damit sehen wir, welche Bedeutung das heutige Datum hat. Denn die Regierungskonferenz beginnt heute vor der ungarischen Präsidentschaft, die am 1. Juli startet. Und das Screening läuft dann unabhängig von der ungarischen Präsidentschaft, jedenfalls über die ungarische Präsidentschaft in der EU noch hinaus, sodass Viktor Orban dort erstmal kein Störfeuer mehr abfeuern kann. Nach diesem Screening-Prozess geht es dann in die konkreten einzelnen Verhandlungen, E-Kapitel, und da müssen dann die Ukraine und Moldawien nachweisen, dass sie die geforderten Reformen auch tatsächlich umgesetzt haben. Jedes einzelne Kapitel wird wieder mit Einstimmigkeit beschlossen werden. Der Beginn eines jeden Kapitels muss einstimmig beschlossen werden, genauso wie der Abschluss eines Kapitels einstimmig beschlossen werden muss. Das führt dazu, dass die ungarische Seite darauf hinweist, dass sie noch 75 Mal die Möglichkeit haben wird, ein Veto im Erweiterungsprozess Ukraine-Moldawien einzulegen.
Mit der Ukraine, einer der beiden Kandidaten, käme ein Land in die EU, das schnell zum größten Empfänger werden könnte von Agrarsubventionen, ein riesiger Haushaltsposten. Ist die EU auf solche neuen Begebenheiten vorbereitet?
Nein, überhaupt nicht. Die Ukraine würde etwa 80, 85 Milliarden der Agrarbeihilfen bekommen, die heute ausgezahlt werden. Das wäre ein rundes Viertel. Das ist nicht darstellbar. Insofern muss sich die EU auf dieser Seite reformieren. Was für eine große Aufgabe das wird, haben ja, glaube ich, die Bauernproteste deutlich gemacht in den vergangenen Monaten. Denn genau diesen Bauern, die dafür mehr Geld demonstriert haben, denen muss man deutlich machen, dass es möglicherweise für sie weniger gibt, wenn die Ukraine beitritt. Aber die Agrarfrage, die Agrarhaushaltsfrage ist nur eine der Fragen, die geklärt werden müssen. Es geht auch beispielsweise um Abschaffung der Einstimmigkeit in bestimmten Bereichen, damit die EU überhaupt in der Lage ist, die Ukraine und Moldawien aufzunehmen.
Ganz kurz noch bitte, wir haben nur noch wenige Sekunden. Über welchen Zeitrahmen reden wir perspektivisch? Wann könnten die beiden Länder Mitglied sein oder werden?
Also wir reden konkret über gar keinen Zeitrahmen, weil sich niemand festlegt. Die EU-Kommission sagt immer, das ist ein Fortschritt, ein Prozess, der sich nach den Fortschritten in den Beitrittsstaaten richtet. Charles Michel, der Ratspräsident, hat mal gesagt, die EU müsse bis 2030 aufnahmefähig sein, also die eigenen Reformen bewältigt haben. Ob das so kommt, ist offen. Ob dann aber nach 2030 direkt der Beitritt kommt, ist auch offen. Es macht keinen Sinn, jetzt über Zeitrahmen zu sprechen.
Heute starten die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau und unser Europakorrespondent Peter Kapern brachte uns auf den neuesten Stand. Ich danke Ihnen. Bisher war Klaus Iohannis vor allem in Rumänien ein bekannter Politiker. Seit 2014 ist er Präsident des Landes. Mittlerweile dürfte Iohannis aber immer mehr Menschen in Europa bekannt sein. denn er wollte neuer Chef der NATO werden. Das klappt jetzt nicht, aber Johannes hat seine Ambitionen auf einen internationalen Top-Job einmal mehr unterstrichen. Und das wiederum hängt womöglich auch damit zusammen, dass seine zweite Amtszeit in Rumänien bald endet und er nicht mehr antreten darf. Und auch viele Menschen sind in Rumänien von ihm enttäuscht. Woran liegt das und wer ist dieser zielstrebige Politiker? Silke Hane stellt uns Klaus Johannes vor.
Als Klaus Johannes vor fast 10 Jahren sein Amt antrat, hatte er sich große Ziele gesetzt.
Ich möchte eine andere Art von Politik in Rumänien,
sagte der Politiker mit deutschen Wurzeln 2014 in einem ARD-Interview. Der Konservative stellte sich seitdem als Kämpfer für den Rechtsstaat und gegen die Korruption dar.
Korruptionsbekämpfung muss mit voller Energie weitergehen und muss so lange passieren, bis die Korruption schlicht verschwindet.
Besonders in seiner ersten Amtszeit bekam Johannes reichlich Gelegenheit, an seinem Ruf des unbestechlichen Vorzeigepolitikers zu arbeiten. Ab 2017 sägte eine Regierung unter der sozialdemokratischen PSD kräftig an den Befugnissen der Justiz. Die war zuvor korrupten Politikern auf den Leib gerückt. Johannes reizte seine Befugnisse im semipräsidentiellen System Rumäniens aus, um das Inkrafttreten der Pseudoreformen der PSD zu verschleppen. Darauf fußte 2019 sein zweiter Wahlkampf ums Präsidentenamt. Ich möchte ein Rumänien ohne die PSD. Und um es ganz deutlich zu sagen, ich möchte ein Rumänien ohne die PSD in jeglichen Führungsstrukturen. Die PSD soll einfach nur in der Opposition bleiben. Dieses Versprechen aber hat Johannes in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler gebrochen. 2021 beschlossen die gegnerischen Parteien PSD und PNL etwas bis dahin Undenkbares, eine große Koalition. Viele fürchteten das Ende der Korruptionsbekämpfung und sahen in Klaus Johannes, dem früheren Parteichef der konservativen PNL, den heimlichen Architekten des Tabubruchs. Dazu kamen Berichte über Reisen in kostspieligen Privatjets sowie Kritik, dass sich Johannes in den vergangenen Krisenjahren viel zu wenig habe blicken lassen. Johannes' Beliebtheitswerte sind kollabiert. Für die Innenpolitik scheint er sich disqualifiziert zu haben. Spätestens Ende des Jahres endet nun seine Amtszeit als Präsident. Ein drittes Mal darf er nicht antreten. Dass Johannes sich mit jetzt 65 zur Ruhe setzt, scheint aber unwahrscheinlich. Eine Aufgabe auf internationalem Parkett scheint da nur logisch, befindet der politische Analyst Bogdan Teodorescu in der Talkshow Gündul. Er ist in der westlichen Vorstellung über den Osten eine gut ausgestattete Person. Er ist eine Persönlichkeit, die als Partner betrachtet wird, mit dem man zusammengearbeitet hat und vielleicht auch weiter zusammenarbeiten möchte. Das dachte sich wohl auch Johannes. Ende März warf er überraschend seinen Hut in den Ring für den Posten des NATO-Generalsekretärs. Schon damals galt er als chancenloser Außenseiter, da sich wichtige NATO-Staaten wie die USA da schon hinter den Niederländer Mark Rutte gestellt hatten. Spekulierte Johannes also vielleicht auf etwas anderes? Solchen Gerüchten gab ein Statement in der vergangenen Woche Auftrieb, in dem Johannes sich zu den Verhandlungen über europäische Spitzenjobs äußerte. Die Europäische Union ist eine Union von Staaten, nicht von Parteien. Es ist nicht möglich, dass ein Mitgliedsland bei diesen Verhandlungen ignoriert wird, an den Rand gedrängt wird oder unbeteiligt bleibt. Es ist höchstens eine Andeutung, aber in Rumänien wird wie wild spekuliert. Handfeste Hinweise auf irgendwelche Absprachen gibt es jedenfalls nicht, hält auch Bogdan Teodorescu fest. Mir ist nicht klar, ob die Rechnungen, die er in diesem Fall gemacht hat, durch eine Verhandlung oder Vorverhandlung gedeckt waren oder ob es ein eigenes Abenteuer war. Einige Rumänen hoffen wohl aber auch, dass ihr inzwischen ungeliebter Präsident einfach von der öffentlichen Bildfläche verschwindet. So jedenfalls klingt es in der Late-Night-Show Lage der Nation vom Journalisten Dragos Patraru. Und jetzt werde ich zusehen, wie Johannes in der Mülltonne der Geschichte landet. Lasst mich diesen Moment ein wenig auskosten. Danke.
Wer ist Rumäniens Präsident? Klaus Johannes, der einen EU-Topjob anstreben könnte? Dieser Frage ist für uns Silke Hane nachgegangen. Damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.